Einen wunderschönen guten Morgen euch. Ui, jetzt bin ich im Licht. Ja, wir haben heute ein ganz, ganz tolles Thema. Jesus, der gute Hirte. Und als die Helen vorgelesen hat, da hat sie das getan, was Jesus tut. Uns ein Bild vor Augen gestellt. Und wenn so ein Bild vor Augen gestellt wird, hier habt ihr den Versuch einer Abbildung, dann empfindet jeder etwas anderes dabei, verbindet etwas anderes damit, mit diesem Wächter, der den Eingang bewacht, den Schafen oder auch, der ist jetzt nicht im Bild, der gute Hirte, der kommt und seine Schafe ruft, aber nur dann, wenn ihm der Wächter Einlass gewährt. Und dann führt er seine Schafe heraus, richtig? Zuerst ruft er sie mit Namen. Und das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert. Tatsächlich, wenn so ein Hirte ruft, sie hören. Gab mal eine nette Episode hier in Godesberg, Waldkrankenhaus, ist Jahre her und ich bin nicht mehr sicher, was meine Quelle ist. Da war ein Schafhirte in diesem Waldkrankenhaus. Passiert auch einem Hirten mal, dass er operiert werden muss. Und die Herde wird von einem Ersatzhirten betreut. Und der denkt, ich mache jetzt mal diesem Hirten eine Freude. Und er kam mit diesen Schafen zum Waldkrankenhaus. Und der echte Hirte macht das Fenster auf und macht sich einen Scherz. Er ruft seine Schafe. Und die waren nicht mehr zu halten. Die wollten unbedingt zu diesem Hirten ins Krankenhaus rein. Gab ein wenig Aufregung. Fand ich ein ganz tolles Bild. Tatsächlich, diese Tiere kennen diese Stimme ihres Hirten und sie folgen ihm. Und sie lassen sich, und auch das ein tolles Bild, sie lassen sich gar nicht zurückhalten. Wenn dieser Hirte ruft, dann drängt es sie dazu, zu diesem Hirten zu gehen. Sehr, sehr schönes Bild. Schauen wir erst noch das Bild ein wenig mehr an. Wir haben hier den Türhüter oder Wächter, wie es eben in der Übersetzung hieß. Der passt auf, dass nur ein rechtmäßiger Hirte zu diesen Schafen kann. Es ist die Rede von einem Dieb und Räuber, der würde über die Mauer steigen, aber nicht hier durch die Tür dürfen. Großartiges Bild aus der damaligen Welt. Als wir eben die Lieder gesungen haben, habe ich mich gefragt, was geht euch durch den Kopf, wenn ihr dieses Bild seht, die Worte hört. Und ich glaube, jeder legt irgendwo einen anderen Akzent. Dieses Bild ist auch so vielschichtig. Und ein Bild, so wie es Jesus gebraucht, ist dazu da, dass es bei jedem von uns etwas anderes anspricht, eine Seite in uns zum Klingen bringt. Und ich würde am liebsten später von euch allen hören, welche Seite Jesus bei jedem Einzelnen zum Klingen gebracht hat. Ich möchte beginnen mit Altem Testament. In der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass Jesus hier mit diesem Text aus Johannes 10 mitten im Alten Testament ist. Dieser Vergleich mit dem Hirten und mit den Schafen, mit gutem Hirten, aber leider auch mit schlechtem Hirten, das ist zutiefst alttestamentlich. Das zieht sich durch das ganze Alte Testament und dann durchs Neue auch noch. Jetzt habe ich was vergessen.
Ich habe euch was mitgebracht,
was jetzt natürlich auf die Entfernung etwas klein ist. Ich hätte es nochmal ins Bild setzen müssen, aber ihr könnt ja nachher alle nach vorne kommen und diesen persischen König anschauen. Persischer König, es müsste Darius sein, ja, Darius, so um 500 vor Christus. Und das ist ganz, ganz typisch für Altes Testament, Alter Orient, ein Hirtenkönig. Das haben wir schon in der Zeit bezeugt vor Abraham. Jetzt sind wir viel, viel später hier bei Darius. Und immer wieder ist der König der gute Hirte, der sein Volk weidet. Und ihr könnt vielleicht sehen, was ich hier rausziehe. Hirtenstab. Auch das ganz, ganz typisch für altorientalische Herrscher. Sie sind Hirten, Hirtenkönige. Sie passen auf die Herde auf. Sie versorgen die Herde. Sie führen sie zu frischem Wasser, saftige Weide, Schutz und so weiter. Das ist die Aufgabe des Königs. Ich stelle ihn euch hier vorne hin und ihr könnt ihn nachher alle bewundern. Ein zutiefst altorientalisches und zutiefst alttestamentliches Bild. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Jeremia 1 ist Vers 3. Das ist so eine Stelle, die mich immer wieder bewegt. Noch immer hat ein Ochse seinen Besitzer gekannt und ein Esel den Futtertrog seines Herrn. Israel hat nichts erkannt. Uneinsichtig ist mein Volk. Auch das eine Linie, die geht durchs ganze Alte Testament. Aber ich glaube, dann hört sie nicht auf, sondern geht durchs Neue Testament. Und ich fürchte, sie ist auch in Bad Godesberg im Jahr 2022. Kennt sein Volk wirklich seine Stimme? Übrigens, Ochs und Esel an der Krippe, Weihnachten, die stammen aus diesem Vers, Jesaja 1, Vers 3. Ich kann leider nur eine kleine Auswahl dieser alttestamentlichen Texte machen, aber einer der gewaltigsten ist Jeremia 23. Da heißt es: Wehe den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen, spricht der Herr. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden: Ihr habt meine Schafe zerstreut und versprengt und euch nicht um sie gekümmert. Seht, ich werde mich um die Bosheit eurer Taten kümmern, Spruch des Herrn. Und ich selbst werde den Rest meiner Schafe sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe. Und ich werde sie zurückbringen auf ihren Weideplatz, und sie werden fruchtbar sein und sich mehren. Dann lasse ich Hirten über sie auftreten, und diese werden sie weiden, und sie werden sich nicht mehr fürchten und nicht mehr erschrecken. Und keines wird vermisst werden, Spruch des Herrn. In kaum einem anderen Text wird so deutlich, wie lebenswichtig, lebensnotwendig ein guter Hirte ist. Der Text geht weiter. Sieh, es kommen Tage, Spruch des Herrn, da lasse ich für David einen gerechten Spross auftreten. Das ist Jesus. Jesus, dieser gerechte Spross. Und dieser wird als König herrschen und einsichtig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel wird sicher wohnen. Und dies ist sein Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Da ist der Hirte aus dem Geschlecht Davids und da ist der König aus dem Geschlecht Davids. Das ist Jesus, der gute Hirte, der gleichzeitig König ist. Ein zweiter Punkt, negativer Punkt. Im Alten Testament wie im Neuen Testament gibt es Diebe und Räuber. Schlechte Hirten, denen die Herde egal ist, die für den Profit arbeiten, haben wir gehört im Text, die nicht bereit sind, etwas einzusetzen, wenn die Herde bedroht ist. Ich lese aus Johannes 10. Amen, Amen, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Pferch der Schafe hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Der Lohnarbeiter, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen und lässt die Schafe im Stich und flieht, und der Wolf reißt und versprengt sie. Ja, dieser Wolf, da muss ich doch kurz einhaken. Meine Frau ist mit Schafen aufgewachsen, also im Schwarzwald. Mein Schwiegervater hatte Schafe. Und wir waren vor einigen Jahren in Ulrikes Heimat im Schwarzwald und haben da in einem netten Zimmer gewohnt, und daneben war eine Schafherde nachts untergebracht. War ganz nettes Erlebnis. Die Mädels sind ja die Damen, die Männer sind nicht dabei. Die Mädels haben mehr als eine Stunde gebraucht, bis sie sich gegenseitig Gute Nacht gesagt haben. Sehr, sehr soziale Tiere. Und ich frage mich, ob Jesus uns deshalb auch mit Schafen vergleicht. Sehr soziale Tiere. Und wir waren dann abgereist, und kurze Zeit später kam die Meldung, dass tatsächlich ein Wolf in diese Schafpferch, nicht der direkt neben unserem Haus, wo wir gewohnt haben, sondern ein Stück weiter unten im Tal am Bach, in den Schafpferch eingedrungen war. Und ich weiß nicht mehr, wie viele Tote es waren. Waren es um die 30. Er hat sie nicht alle gerissen, er hat sie so in den Tod getrieben, indem sie in das Flüsschen auch gestürzt sind. Aber daran muss ich denken, wenn hier steht, der Lohnarbeiter sieht den Wolf kommen und lässt die Schafe im Stich und flieht, und der Wolf reißt und versprengt sie. Ja, das ist, wenn dieser Hirte nicht alles gibt für die Schafe, wenn sie bedroht sind. Dann ist es wie, wenn der Wolf kommt und wütet. Jesus sagt auch, wehe diesen Dieben und Räubern. Matthäus 18, Vers 6. Wer aber einen dieser Geringen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er in der Tiefe des Meeres versenkt werden würde. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, auch für uns heute, die wir jetzt hier sind. Jeder, der in irgendeiner Weise eine Hirtenfunktion hat für jemand anders, muss nicht die ganze Gemeinde sein, das kann ein einzelner Mensch sein, etwas an Hirtenfunktion hat, hat große Verantwortung. Da bringt uns Jesus so viel Vertrauen entgegen, lasst uns das ernst nehmen. Es sind die Schafe, die in die Irre geführt werden oder die gar geraubt werden, eine Seite. Ein weiteres Problem, Schafe ohne Hirte. Auch das ein Thema, was bei Jesus immer wieder vorkommt. Schafe ohne Hirte. Als er die vielen Menschen sah, taten sie ihm leid, denn sie waren erschöpft und schutzlos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Matthäus 9, 36. Und ich habe mich gefragt, kenne ich den guten Hirten wirklich? Erlebe ich in meinem Alltag jeden Tag diesen guten Hirten? Weil man kann Jesus schon lange kennen und ihn doch nicht so erleben. Wie ist es mit den Menschen um mich herum? Erleben Sie, erlebt ihr den guten Hirten. Drittens, die Stimme des guten Hirten kennen. Diesem echten Hirten, dem die Schafe gehören, öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er die eigenen Schafe alle hinausgetrieben hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden ihm davonlaufen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Und noch Vers 27, meine Schafe hören auf meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Hatte bereits gesagt, mein Schwiegervater hatte Schafe. Ich bin mit anderen Tieren aufgewachsen, könnte eher was über ein Kuh, Schwein und Ähnliches erzählen, nicht Schafe. Deshalb habe ich meine Fachfrau für Schafe gefragt, Ulrike. Und sie hat erzählt, ja, wenn ihr Vater zu diesen Schafen kam, dann haben sie auf seine Stimme gehört. Da haben sie richtig reagiert, sofort. Wenn Ulrike kam und die Schafe gerufen hat, nee, warum sollte ich da hören? Ich bin doch ein kluges Schaf. Das sind tatsächlich sehr kluge Tiere, denn sie können unterscheiden, das ist mein Hirte und das ist nicht mein Hirte. Ich wäre froh, ich wäre in meinem Leben immer dazu in der Lage gewesen, so klug zu sein, zu unterscheiden, das ist der wahre Hirte und das nicht. Dieser wahre Hirte, Jesus, meint es wirklich gut. Der liebt mich wirklich. Und ein anderer, da könnte sein, dass er nur kommt, um zu rauben und zu stehlen und mich ins Elend zu führen. Was man bei meinem Schwiegervater erleben konnte, da war wirklich eine Beziehung zwischen diesem Schaf, das den Hirten kennt, und diesem Hirten. Da war aber auch umgekehrt eine Beziehung. Mein Schwiegervater hatte eine Beziehung zu den Schafen. Hatte ich bisher noch nicht so gewusst. Er ging offenbar wirklich, hatte diese Viecher lieb. Er ging gerne zu ihnen. Er hat mit ihnen kommuniziert. Er hat darauf geachtet, wie sie antworten. Ich wusste nicht, dass Schafe antworten können. Ich weiß, dass eine Kuh reagiert, ja. Aber auch ein Schaf reagiert auf die persönliche Ansprache durchaus und das auch noch individuell. Kommunizieren mit Schafen. Manchmal war es mühsam, sich um diese Tiere zu kümmern. Und er hat es trotzdem gemacht. Nicht nur ihnen kurz das Futter hingestellt, ausgemistet und das war's, sondern, ja, ich sag's mal so, er hat sie irgendwo ernst genommen. Das ist für mich ein Bild für Jesus, für den guten Hirten. Er könnte mit mir manches Mal genug haben. Mir einfach nur Futter hinstellen, kurz ausmisten und fertig. Nein, Jesus ist wirklich ein guter Hirte. Mein Schwiegervater hat diese Schafe nicht aus wirtschaftlichen Gründen gehalten, sondern weil er sie mochte und weil er mit ihnen umgehen wollte. Und es war ihm wichtig, dass sie gesund waren. Und deshalb hat er sie gepflegt, was da alles zu machen ist. Es ist ja nicht nur das Scheren, sondern auch das, wie nennt man die Füße, Klauen, Hufe schneiden und alles, was dazugehört, all das hat er gemacht. Und das erinnert mich wieder an Jesus, der uns pflegt. Ulrike haben sie nur manchmal gefolgt. Ratet mal wann, wenn sie mit dem Futtereimer gewunken hat. Dann auch nicht immer. Aber auch das ist doch irgendwie ein Bild für uns, oder? Wenn Jesus mit dem Segen winkt, dann komme ich. Oder? Ich habe mich auch gefragt, wie viele falsche Hirten bei mir in meinem Leben mit dem Futter gewunken haben, mit irgendwelchen Anreizen. Und das war mir wichtiger als der gute Hirte. Welchen falschen Lockangeboten folge ich vielleicht heute noch? Entscheidend ist für uns, dass wir wirklich die Stimme Jesu von anderen Stimmen unterscheiden können. Wenn der gute Hirte zu uns spricht, dass ich diese Stimme erkenne und verstehe. Und das geschieht ganz wesentlich durch Gewöhnung. Durch Gewöhnung, so wie bei einem Schaf. Der Hirte, in dem Fall mein Schwiegervater, kam jeden Tag. Er hat Futter gebracht, er hat sich um sie gekümmert. Und diese an sich ängstlichen Tiere, die haben Vertrauen gewonnen. Vertrauen. Kommt Jesus jeden Tag zu dir? Kommst du jeden Tag zu Jesus? Und viele von uns kennen das. Da baut sich mehr und mehr Vertrauen zu ihm auf. Mehr und mehr Vertrauen durch dieses tägliche Umgang mit uns, wie ein Hirte mit seinen Schafen umgeht. Ich möchte Jesus jeden Tag begegnen. Noch ein Punkt. Gott ruft uns zu sich selbst. Es geht nicht nur um Futter. Es geht nicht nur um Segen. Es geht nicht nur um Heiligung. Es geht nicht nur um Vergebung. Sondern Gott hat ein Interesse, dass jeder von uns zu ihm kommt. Ganz persönlich. Es ist ein Unterschied, ob du zu einem Futterdruck gerufen wirst, ob du zur Vergebung gerufen wirst, zur Heiligung oder was immer auch. Ganz wichtige Dinge. Oder ob du ganz persönlich zu Gott gerufen wirst. Das ist dann, wenn da ein Gott ist, der liebt und der Beziehung möchte. Es geht in der Bibel, es geht bei unserem Gott nicht um Religion. Es geht nicht um das Halten in erster Linie, um das Halten von Regeln. Es geht nicht in erster Linie um Riten. Es geht in erster Linie um Nachfolge. Um Nachfolge und wirkliche Beziehung zu diesem guten Hirten. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich habe mich erinnert gefühlt an das Glaubensbekenntnis Israels, 5. Mose 6. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das ist bis heute der Ruf des guten Hirten an dich und mich jeden Tag. Seine Stimme hören, das ist das Reden in seinem Wort. Ich möchte nicht nur die Buchstaben und Worte lesen. Ich möchte seine Stimme in der Bibel hören. Seine Stimme hören im Gebet. Nicht nur Einbahnstraße, sondern wie antwortet er? Seine Warnung, die manches Mal leise ist, wenn Versuchung oder Sünde drohen und mich gefährden. Was haben wir vorhin gesungen? Halt mich fest. Das fängt oft mit dieser leisen, warnenden Stimme an. Thomas, pass auf. Und hoffentlich hört er Thomas. Seine Stimme hören heißt auch seinen Willen erkennen. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Wie werde ich eins mit dem Willen Gottes? Da geht es darum, den guten Hirten mehr und mehr zu kennen. Und dann werde ich seinen Willen erfahren. Sind Schafe dumme Tiere? Noch einmal die Frage. Nein, ich glaube, sie sind, auch wenn sie manchmal etwas dumm wirken oder eingeschränkt, sie sind sehr, sehr kluge Tiere, denn sie wissen das Wesentliche und sie folgen dem guten Hirten. Für den, Vierter Punkt, für den guten Hirten sind die Schafe wertvoll. Anders der falsche Hirte. Wie in Vers 13 heißt es, er ist eben ein Lohnarbeiter und ihm liegt nichts an den Schafen. Wie ist das mit Jesus? Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich setze mein Leben ein für die Schafe. Ich kenne die Meinen, manchmal heißt es auch mit Namen kennen. Jesaja 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir, du bist mein, kann man auch übersetzen. Das ist eines der Wunder meines Lebens, dass Jesus mich bei Namen ruft. Dass Jesus dich bei Namen ruft. Dass er uns kennt. Ganz persönlich, was für ein Wert. Jeremia 1, Vers 5. Bevor ich dich gebildet habe im Mutterleib, habe ich dich gekannt. Das ist so wunderbar und das macht es so wertvoll. Und wenn ich dann noch diesen Vergleich nehme, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater. Da wird die Beziehung, die Jesus zu seinem Vater hat, verglichen zu meiner, zu deiner Beziehung zu ihm. Wertvoll. Sie sind so wertvoll für den guten Hirten, dass er bereit ist, für sie zu sterben. Vers 11, der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Vers 17, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben einsetze, um es wieder zu empfangen. Ich habe vorhin vom Hirtenkönig gesprochen, von David. Und Jesus ähnelt diesem Hirtenkönig, auch wie er sein Leben für die Schafe einsetzt. Ich bin in meiner Bibellese gerade in 1. Samuel 17, 1. Samuel 17, David und Goliath. Zufälle gibt's. Da sagt der David, ja, und wenn der Wolf gekommen ist oder der Bär, dann bin ich nicht davon gelaufen. Dieser Hirtenjunge, der dann mal zum Hirtenkönig wird und ein Vorläufer von Jesus, der hat genau das erlebt, was hier steht. Nämlich ein wahrer Hirte mit diesem Hirtenherz, der lässt gegebenenfalls sein Leben für die Schafe. Der riskiert sein Leben, weil ihm diese Schafe so wichtig sind. Das ist Jesus. Die Schafe sind wertvoll, denn sie sind teuer erkauft. Auch das ist mir so neu deutlich geworden. Noch einmal Jesaja 43, jetzt Vers 4. Weil du teuer bist in meinen Augen, geachtet bist. Zweimal im ersten Korintherbrief, ihr seid teuer erkauft. Apostelgeschichte 20, 28. Die Gemeinde Gottes, die er sich erworben hat durch sein eigenes Blut. Also teurer kann man nicht erkauft werden als das Blut Jesu. Für den guten Hirten sind die Schafe wertvoll. Eigentlich komme ich jetzt mit dem letzten Punkt zu Predigt Nummer 2. Ich bräuchte jetzt noch eine halbe Stunde. Der gute Hirte sorgt für die Schafe. Das meine ich noch mindestens eine halbe Stunde machen. Das ist ein ganz tolles Thema. Die Gemeindeleitung hier in der ersten Reihe hat mir die Zustimmung gegeben. Das ist ein ganz tolles Thema. Und ich will es aber kurz machen. Ich mache es nicht eine halbe Stunde, aber es wäre mehr wert als eine halbe Stunde. Dieser gute Hirte, das ist fantastisch. Ich lese uns Vers 9 und Vers 10. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und eine Weide finden. Der Hirt Entschuldigung, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Jetzt wechselt das Bild und blendet gleich wieder zurück auf das ursprüngliche Bild. Das ursprüngliche Bild war, da kommt der gute Hirte, der Wächter lässt ihn ein und er ruft seine Schafe und sie folgen ihm. Jetzt wechselt das Bild, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Jetzt ist Jesus die Tür, um im Bild zu bleiben. Und wer da durchgeht, kommt zur Rettung. Rettung. Der gute Hirte sorgt für die Schafe. Wer nicht auf diesen Hirten hört, zum Beispiel ihm nicht nachfolgt, stell dir vor, der Hirte ruft, komm, du hörst nicht als Schaf. Dann bleibt das Schaf zurück. Und dann kommt die Gefahr. Und dann kannst du verloren gehen. Das ist das Bild hier. Ich bin sehr, sehr traurig über Menschen, die die Stimme Jesu gehört haben, in unterschiedlichster Art und Weise in ihrem Leben. Sei es durch eine Predigt oder eine Evangelisation, sei es durch persönliches Zeugnis von jemand, sei es, dass Gott in ihrem Leben so ganz massiv gesprochen hat. Auch das haben wir in der Familie erlebt, dass ein enger Verwandter erst seine Frau verloren hat und dann noch sein Bein verloren hat, ganz dicht hintereinander. Und er hatte mal zu Jesus Nein gesagt in der Jugend. Und auch im Alter mit diesen Schicksalsschlägen. Es kam kein Ja mehr auf die Stimme Jesu. Das ist das Bild hier. Und das macht mich betroffen. Weil der gute Hirte in seiner Liebe lässt seine Stimme auf unterschiedliche Art und Weise im Leben von Menschen immer wieder hören. Sie folgen nicht. Einige folgen, andere nicht. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Wenn Jesus die Tür zum Himmelreich ist, dann muss ich der Stimme folgen, muss hineingehen, muss diesen Schritt machen. Es hilft nichts, wenn ich draußen stehen bleibe und sage, das ist eine schöne Stimme. Das ist bestimmt gut, warm, geheizt dort im Himmel. Aber ich muss auch wirklich Ja sagen. Ich muss umkehren. Ich muss meine Schuld bekennen und muss sie einsehen und muss hineingehen. Wer nicht Jesus' Stimme kennt und ihm nicht nachfolgt, geht verloren. Aber wie ist es mit uns Christen, wenn wir dieser Stimme nicht folgen? Und ich meine es nicht einmal das einmal Große hineingehen, sondern das Ein- und Ausgehen, wo es hier geht. Da kommt der gute Hirte, ruft die Schafe, führt sie heraus, damit sie draußen Weide finden und damit sie draußen Wasser finden, was sie eben zum Leben brauchen. Was ist, wenn ich das als Christ nicht mache? Dann bin ich unterversorgt. Unterversorgt. Ich wünsche uns allen, dass du keinen Tag deines Lebens unterversorgt bist. Kennst du auch das bockige Schaf, das dem Hirten Mühe macht, weil es nicht dahin will, wo es gut für ihn ist, für dieses Schaf? In Jesaja 23, Vers 24 heißt es, aber mir hast du Mühe oder Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Lassen wir uns doch dorthin führen, wo es in Psalm 23, Vers 2 heißt: Er weidet mich auf grünen Auen. Auf grünen Auen, das versteht man dann, wenn man in Israel oder sonst wo Wüste kennt, was eigentlich grün heißt. Eine Absolventin unseres Seminars hat in Afghanistan gearbeitet und ich habe sie gefragt, was vermisst du in Afghanistan am meisten? Und sie hat gemeint, grün. Grün, habe ich mich gewundert, grün. Denn dort ist es nicht grün. Und grün ist nicht nur zum Essen gut. Grün ist auch für Ruhe gut. Wüste steht ein Stück weit, so faszinierend Wüste auch sein mag, für Tod, für Sterben, für Vertrocknen, Verdursten. Und grün steht für Ruhe und für Leben. Er weidet mich auf grünen Auen, zur Ruhe am Wasser führt er mich. Das ist auch eine ganz gute Übersetzung. Zur Ruhe am Wasser führt er mich. Da geht es um ruhige Wasser. Im Gegensatz in Israel ein Wadi, so eine Schlucht, wo dann, wenn es regnet, das Wasser runterschießt und alles mit sich reißt. Es ertrinken in der Wüste heute in Israel mehr Menschen als verdursten. Es sind Gewalten, wenn das Wasser so runterschießt. Ein ruhiges Wasser ist Ruhe, Trinkwasser, keine zerstörerische Gewalt. Möchte gerne eine Frage mitgeben. Von wem oder was ernähre ich mich geistlich? Und ein letzter Punkt, dann kommen wir wirklich zum Ende. Ich bin gekommen, damit Sie Leben in Fülle haben. Leben in Fülle. Und was ist denn alles Leben in Fülle da? Also meine Frau hat gesagt, das ist doch ganz klar, Psalm 23, Vers 5 und 6. Da heißt es, du schenkst mir voll ein. Ja, aber ich lese mal 5 und 6 ganz. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Stell dir das mal vor. Gehen wir jetzt leider in die Ukraine. Und da prallen diese Kämpfe aufeinander. Und Gott setzt nebendran einen Tisch und du sitzt ruhig an diesem Tisch. Und der Tisch biegt sich vor Essen und vor Trinken und Gott schenkt dazu die Ruhe. Das ist das Bild hier. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Da steht im Alten Testament, im Hebräischen, ein Wort, das übersetzt man gerne mit verfolgen. Verfolgen. Und einer meiner Lehrer hat gemeint, das sind doch die liebsten Verfolger, oder? Gutes und Barmherzigkeit als meine Verfolger, die mich jagen. Auch ein tolles Bild. Aber das Schönste kommt jetzt. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist ein Leben in Fülle. Im Haus des Herrn. Das meint den Tempel in Jerusalem. Warum ging man in den Tempel? Weil dort Gottes Name wohnt, heißt es in 5. Mose 12. Weil dort Gott wohnt. Weil dort Gott gegenwärtig ist. Weil ich dort Gott begegne. Weil ich dort Gott finde. Und dieser ganze Tempel war dazu da, Gott zu begegnen. Nur darum ging's. Diese ganze Anlage mit Priestern und Opfern und Altar und alles, was dazugehört, alles nur, in Anführungszeichen, damit ein sündiger Mensch dem heiligen, gewaltigen, barmherzigen, liebenden Gott begegnen kann. Und man ist als Mann, israelitischer Mann, dreimal im Jahr mindestens zu den Hauptfesten hingezogen. Drei Hauptfeste. Und dann wieder heim. Das ist toll. Dreimal. Und es ist toll, zehnmal. Aber hier geht es um mehr. Habt ihr gemerkt? Ich will immer in diesem Tempel bleiben. Ich will nicht mehr heimgehen und Gott wohnt dort. Ich möchte immer dort bleiben, immer in der Gegenwart Gottes. Ich möchte keine Stunde ohne die Gegenwart Gottes sein. Das ist Leben in Fülle. Fassen wir zusammen, was ist ein Leben in Fülle? Das ist ein Leben, wo man die Stimme Jesu hört, die Stimme Gottes hört und sie erkennt und kennt und dieser Stimme folgt. Ein Leben in Fülle, das ist ein Leben, in dem Jesus dafür alles sorgt, was ich wirklich brauche. Ein Leben in Fülle, das ist ein Leben in Gottes Gegenwart. Ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. War es der letzte Sonntag oder der vorletzte? Da haben wir aus Johannes 8 gehört, wer Sünde tut, ist klar, war letzter Sonntag, ja. Letzter Sonntag. Wer Sünde tut, der ist ein Sklave der Sünde. Wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt von einem Leben in Fülle. Frei von der Macht der Sünde. John Piper hat es so ungefähr ausgedrückt, ein Leben in Fülle ist ein Leben, in dem man bei Jesus viel mehr Freude und Vergnügen findet als mit der Sünde. Ein Leben in Fülle, das ist für mich ein Leben, wo Jesus die absolute Nummer eins ist in meinem Leben. Wo alles andere zweitrangig ist, nicht unwichtig. Vieles ist sogar sehr wichtig für unser Leben. Aber wo Jesus die absolute Nummer eins ist. Psalm 73, Vers 25. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Amen. Wir haben, auch wenn die Zeit ein wenig vorangeschritten sein mag, Zeit für eine Gebetsgemeinschaft.